bin Ute und ich freue mich, heute Abend den Pfarrer Frank Wagner zu begrüßen. Der Pfarrer Wagner ist Leiter der evangelischen Klinikseelsorge am Vinzenzius-Krankenhaus in der Südendstraße. Ich habe ein paar Fragen an ihn mitgebracht. Erstmal guten Abend.
Guten Abend,
schön,
hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Ja. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja. Als erstes möchte ich Sie fragen, wann und warum Sie sich entschlossen haben, mit Ihrem Pfarrersberuf in die Klinikseelsorge zu gehen.
Ja, also ich war ja zunächst Gemeindepfarrer und dann sehr lange in der Schule, 16 Jahre, und bin aber zunehmend unzufrieden geworden in der Schule, muss ich sagen, weil ich den Eindruck hatte, ich kann hier einfach nicht das sein, was ich eigentlich mal gelernt habe, nämlich Geistlicher und Pfarrer. Natürlich habe ich in der Schule auch immer Fragen des Glaubens eingebracht und meine SchülerInnen mit biblischen Texten konfrontiert. Das ist ja auch im Lehrplan so vorgesehen und ist auch ein wichtiger Sinn des Religionsunterrichtes. Ich habe auch versucht, Schüler und Schülerinnen von meinem persönlichen Glauben auf ihre Fragen zu antworten. Zum Teil gab es da auch seelsorgerliche Situationen. Zum Beispiel hat meine Schülerin gefragt, was sie jetzt machen soll, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Oder Schüler und Schülerinnen sind auch mit familiären Problemen mal zu mir gekommen. Aber das war relativ selten. Diese Situationen sind relativ selten gewesen. Natürlich habe ich auch immer Schulgottesdienste mit Kollegen, Kolleginnen gehalten und mit Schülern zusammen. Das war auch ein geistlicher Aspekt. Aber in der Schule steht halt doch die Wissensvermittlung und das Verstehen von Zusammenhängen im Mittelpunkt, also die eigentliche Lehrfunktion. Also die Vernunft und die Ratio steht im Vordergrund. Und das war mir irgendwann mal zu wenig. Ich wollte einfach wieder ganz Seelsorger für Menschen sein, für erwachsene Menschen sein. Und der Entschluss, in die Krankenhausseelsorge zu gehen, ist schon ziemlich alt. Schon vor 10 Jahren habe ich das angepeilt, aber erst vor 3 Jahren hat es dann Gott sei Dank mit der Bewerbung hier an den Vidia-Kliniken bzw. Vinzenzius-Krankenhäuser geklappt.
Mhm. Habe ich das dann richtig verstanden, dass als Schülerinnen und Schüler an der Schule zu Ihnen gekommen sind mit konkreten Dingen? Das hört sich jetzt für mich so an, als sei das so der Anfang des angewandten Glaubens gewesen, dass Sie gemerkt haben, Sie rede gerne einfach konkret mit Menschen über ihre Probleme, über ihre Lebensprobleme und dass sie da ihren Glaube da anbieten können.
Ja, das kann man durchaus so sagen. Ja, das wurde einfach auch mal konkret. Mhm. Während im Religionsunterricht ja, kann man sich ja auch verschanzen hinter theologischen Fragen. Und da habe ich mich auch wirklich herausgefordert gefühlt als Pfarrer, auch was von mir persönlich zu sagen. Mhm. Ja, und bei den Kranken ist es jetzt so, bei den kranken Menschen spielt angewandter Glaube für mich schon eine große Rolle. Da, wo es die Situation erlaubt, will ich meine Lebensperspektive vom Glauben her einbringen. Also wir drängen uns da nicht auf in der Krankenhausseelsorge, ja. Wir betreiben da keine Mission.
Also ich muss schon hergehen und sagen, ich würde gerne den Klinikseelsorger sprechen.
Ja, also ich frage auch immer nach, wenn ich auf Station gehe und wenn zum Beispiel eine Anforderung kommt, zu einem Patienten zu gehen, wer will das Gespräch jetzt eigentlich genau? Manchmal ist es so, dass Schwestern oder Pfleger oder auch Ärzte denken, die Patienten hätten gerne ein Gespräch. Und dann gehe ich ins Zimmer und die sind ganz überrascht, wer da plötzlich vor ihnen steht. Und das ist dann ein bisschen peinlich. Also ich will ja niemanden überfallen. Und deshalb habe ich mir im Laufe der Zeit angewöhnt, zu sagen, auf der Station zu fragen, auf dem Stützpunkt, was früher Schwesternzimmer hieß, will der Patient oder die Patientin das eigentlich?
Ja.
Ja. Ja. Ja, oft stellen dann, wenn sie es dann auch wollen, Patienten, Patientinnen von sich aus Fragen, die den christlichen Glauben berühren. Und da bin ich eben als Seelsorger und auch als Theologe gefragt. Eine der häufig gestellten Fragen ist zum Beispiel nach dem Sinn des eigenen Leidens. Also wie kann Gott es zulassen? Warum trifft mich das? Warum trifft es mein Mann, meine Frau, mein Kind?
Ich erinnere mich, dass ich ja auch selber im Krankenhaus war, Weihnachten vor 1,5 Jahren, und da habe ich ja auch habe ich ja auch gebeten, dass sie mich besuchen, und
ja,
habe so auch gelitten an meiner persönlichen Situation und habe auch vom Glaube her mir da was gewünscht oder einfach mir auch was von der Seele zu reden, und ja, da erinnere ich mich, da habe ich sie ja kennengelernt.
Ja, ja, ich hoffe, es hat Ihnen geholfen.
Ja, verstehe ich das dann auch richtig, dass in dem Fall Ihr Beruf dann auch Ihre Berufung dann ist? Das haben Sie jetzt ja eigentlich damit gesagt.
Ja, also das sehe ich schon so, ja. Sicher ist der Pfarrberuf, egal wo wir eingesetzt sind, also ein Kollege hat mal davon gesprochen, dass wir Pfarrer und Pfarrerin so eine Art Allzweckwaffe sind in der Kirche. Und das kann man ja an vielen Orten eigentlich einsetzen. Ob jetzt das Gemeinde ist, Schule, Krankenhaus, Gefängnispastorat. Es ist nicht einfach ein Job. Das ist der Beruf der Ärztin oder der Krankenschwester oder des Krankenpflegers allerdings auch nicht.
Ja.
Und was man jetzt gerade in Corona-Zeiten wieder auch sehr deutlich merkt, ne? Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Klinik arbeiten über das gewohnte Maß hinaus, denn hier geht es um Menschen und seit Beginn der Pandemie auch um Menschenleben.
Ja.
Und also viele Mitarbeiter lassen sich auch auf Dinge ein, wo andere, glaube ich, schon längst davon gelaufen wären. Zum Beispiel, dass in unseren Kliniken so ein ziemliches Karussell existiert. Pfleger, Krankenschwestern aus der Chirurgie müssen plötzlich in die Onkologie,
ja,
oder oder in eine andere Abteilung, auf eine andere Station, wenn da Leute ausfallen. Und also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns brauchen im Augenblick eine ganz hohe Flexibilität,
ja,
lassen sich auch drauf ein.
Ja.
Ja. Und das finde ich toll. Und das zeigt ja, dass sie das, ihre Tätigkeit nicht einfach als Job, die irgendwann anfängt, irgendwann aufhört,
ja,
und der nur ganz klares Arbeitsgebiet hat, betrachten.
Also erfordert Corona eine besondere Flexibilität auch von den Ärzten
so,
und Seelsorgern und an den Beschäftigten auch.
Das ist
ja
so, das ist eindeutig,
ja,
so. Ja.
Hat sich denn, wenn wir schon von Corona sprechen, Ihr Klinikalltag unter Corona, wie hat er sich vielleicht sonst noch verändert, im Gegensatz zu den Zeiten vor Corona? Oder vielleicht wollen,
ja,
Sie uns überhaupt erst mal von Ihrem Berufsalltag berichten, wie so ein, wie so ein, sagen wir mal, für Sie normaler Berufsalltag, so ein normaler Tag für Sie aussehen kann.
Ja.
Können Sie uns da mal einfach schildern, wie das so gewöhnlich, was Sie da erwartet?
Also, ich bin positiv überrascht gewesen, dass die Tätigkeit eines Krankenhauspfarrers sich als recht abwechslungsreich gestaltet. Es geht ja nicht nur um Patientenbesuche, sondern es ist noch viel mehr mit verbunden. Patientenbesuche sind nur ein Teil meiner Tätigkeit. Ich habe bestimmte Stationen hier im alten Vinzenzuskrankenhaus in der Südendstraße und besuche da alle Patienten, gleich welcher Konfession oder Religion, und auch Leute, die mit Religion eigentlich gar nichts am Hut haben. Dann geht es um die Gottesdienste. die jeden Dienstagabend als evangelische stattfindet.
Die auch dann, von außen besucht werden dürfen und ja, sollen, ja, wenn nicht gerade Corona ist.
Kommt ja. Der Werbeblock, ja.
Ja, noch den Werbeblock. Okay.
Ja, genau. Es geht auch um Seelsorge an Mitarbeitenden, was oft also nicht gesehen wird. Ja. Zum Beispiel war neulich ein junger Pfleger bei mir, der gerade noch in der Ausbildung ist. Und der hat einfach persönliche Probleme gehabt. Der hat war depressiv ein bisschen und ich konnte ihm durch ein Gespräch, glaube ich, einfach ein bisschen weiterhelfen. Mhm. Mit Corona hatten Sie gefragt, wie sich das jetzt verändert hat.
Ich hatte noch gefragt, ob unter Corona sich Ihr Klinikalltag, ob da irgendwas sich eklatant verändert hat jetzt so.
Also
kommt da jetzt ganz groß die Nachfrage von Seite der Patienten, mehr als sonst, oder?
Also das kann ich jetzt so nicht sagen, dass die Nachfrage jetzt sehr erhöht ist, aber es hat sich schon ein bisschen was verändert. Ja. Am Anfang war es so, als die Pandemie ausbrach, Frühjahr 2020, da haben wir uns sehr mit Besuchen zurückgehalten. Haben erstmal gesagt, Solidarität, wir wollen keine Infektionsherde sein oder die fördern, bilden sozusagen. Und dann sind wir nur auf Anforderungen hin auf die Station gegangen. Inzwischen hat sich das weitestgehend normalisiert. Also wir gehen wieder auf die Station, fragen auch danach, wer einen Seelsorgebesuch wünscht, beziehungsweise werden von den Stationen selbst angefordert. Aufgrund des Besuchsverbotes, was in unserer Klinik ja immer noch existiert und eigentlich bundesweit immer noch existiert, ist es auch wichtig, Menschen in ihrer Einsamkeit und den damit verbundenen auch depressiven Verstimmungen
und Ängsten,
Ängsten beizustehen. Und da werden wir schon auch manchmal angefordert. Wir können hier Brücken zu den Ärzten, zum Pflegepersonal bauen, indem wir uns dafür einsetzen, dass solche Patienten eine Ausnahmegenehmigung bekommen und trotz des allgemeinen Besuchsverbotes dann von Angehörigen dann kontaktiert werden können.
Wenn sie schwer krank oder schwer depressiv sind. Oder
zum Beispiel. Sterbesituation sowieso.
Ja.
Aber viele Patientinnen wissen das gar nicht, dass es solche Ausnahmeregelungen gibt. Das hängt immer von der Station ab.
Ja.
Also man muss dann mit den Ärzten sprechen und in der Regel gehen Ärzte dann auch auf die Wünsche auch ein.
Also es geht viel um depressive Sachen, um Zweifel, um Ängste wahrscheinlich auf Seiten der Patienten, um Unsicherheit, um Lebensfragen, Sterbensfragen.
Ja.
Ja, ja.
Vor Operationen sind oft Ängste da.
Ja, klar.
Ja.
Und wie, woraus schöpfen Sie die Kraft jeden Tag, da Rede und Antwort zu stehen mit dem Glauben auch irgendwo?
Also eine Quelle ist auf jeden Fall das Gespräch unter Kollegen und Kolleginnen. Also ich stehe in ganz engem Austausch zu meinen katholischen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ja. Wir übergeben auch manchmal Patienten, also auch schon von der Konfession her. Also wenn ich zum Beispiel spüre, dass ein katholischer Patient, den ich besuche, eigentlich auch gern mal mit einem katholischen Seelsorger reden würde.
Ja, ja.
Oder bei Krankensalbung, bei Kommunion und so weiter. Dann sage ich das. Aber auch so die Situation zu besprechen, natürlich anonymisiert, hilft einfach auch mit der Situation für einen selber klarzukommen. Das ist für mich schon eine wichtige Kraftquelle. Eine zweite Kraftquelle wäre, jetzt werde ich ganz fromm, Gebet. Auch in der Kapelle ein Gebet, dass ich des Öfteren nach einem Besuch in die Kapelle gehe und sage, so jetzt übernimm du das.
Genau, also ich das kann, abgeben, ich was bin, abgeben.
Ich kann nur bestimmte, ich bin ja nicht allmächtig, Gott sei Dank. Ja, das ist also auch wichtig, praktisch so ein geistliches Leben. Und dann halte ich es für wichtig, überhaupt in allen Helferberufen auch etwas zu haben und zu machen, was gar nichts mit dem Beruf zu tun hat.
Ja.
Also, ich höre zum Beispiel gern Musik.
Ja.
Ich beschäftige mich gern mit Musik.
Sie lieben das Theater.
Ich liebe das Theater, genau, ja. Und da kann ich irgendwie abschalten.
Ja. Das ist vielleicht kriege ich sie auch Kraft dann, um dann wieder...
Um wieder den Kopf frei zu kriegen.
Genau. Ja. Man kann sich ja nicht den ganzen Tag mit Leid und mit irgendwelchen schwierigen Fragen auseinandersetzen.
Nee, das hilft den Patienten und Patientin dann auch nicht.
Ja.
Mhm. Ja. Es ist immer so ein Wechselspiel von Nähe und Distanz. Ja. Also ich muss Menschen nahe sein, aber ich brauche immer wieder auch so eine Distanz zu Menschen. Ja, also wenn ich, sag mal, zu nah an mich rankommen lasse und völlig involviert bin, kann ich nicht mehr auf Menschen zugehen. Sondern ich muss aus einer gesunden Distanz her, kann ich Menschen nahe sein und helfen.
Ich glaube, es hilft auch den Menschen, wenn sie mit Gesunden auch zu tun haben und mit jemand, der lebendig ist, jemand, der sich jetzt ständig mit reinkniet und sagt, wie schrecklich alles ist. Gell?
Nein, ich finde es wichtig, sich auch über Dinge zu unterhalten, die jetzt mal gar nichts mit Krankheit
richtig,
zu tun haben.
Genau.
Sonst verstärken sich einfach noch mehr Ängste, Verstimmungen und das eigene Gefühl der Ohnmacht oder so.
Patienten können ja dann auch sagen, werden dann auch sagen, was ihnen Spaß macht oder was ihnen Kraft gibt oder so im Laufe des Gesprächs.
Ja, das ist so. Ja. Das ist so, ja. Also neulich habe ich eine Patientin erzählt, dass sie halt viel mit ihrem Mann viele Reisen gemacht hat und dass ganz viele Bilder in ihrem Kopf sind von diesen Reisen.
Ja.
Und dass ihr das einfach auch Kraft gibt.
Ja. Ja, und wie würden Sie den heutigen seelsorgerlichen Bedarf von Seite der Patienten einschätzen? Ist das im Gegensatz, sagen wir mal, vor 5 oder vor 10 Jahren noch weniger geworden?
Das kann ich jetzt, da ich relativ kurz dabei bin, bin ja erst 3,5 Jahre,
muss ich sagen, vor Ihnen, ja.
Kann ich das jetzt gar nicht so auf eine längere, ich kann nicht auf so eine längere Zeitspanne zurückgucken.
Ja,
Aber was ich schon sagen kann, ist, dass Krankenhaushalt ein Abbild der Gesellschaft ist.
Ja.
Also krank werden können ja alle, kann ja jeder. Ne? Von, sage ich jetzt mal, um Klischees zu bedienen, von der Verkäuferin bei Karstadt bis zum Hochschulprofessor.
Ja.
Und dann kommt es ja immer darauf an, welchen religiösen Hintergrund Menschen haben. Ob sie Seelsorge wollen und wie sie reagieren in einem seelsorglichen Gespräch. Also eine Veränderung ist von daher vielleicht schon auszumachen, dass heute Menschen sehr viel kritischer umgehen mit Religion, mit Kirche sowieso, wobei das nicht identisch ist.
Würdest du auch sagen, dass es so, das ist ja auch ein Trend sehen in Richtung so Esoterik mehr? Also
ja, zum Teil auch. Ich sehe aber eher einen Trend zu so einer Art, ich nenne es immer, freundliches Desinteresse.
Aha.
Also man bleibt freundlich gegenüber dem Pfarrer oder der Seelsorgerin.
Der Pfarrer ist
aber letztendlich, ist schon okay, aber ich bin kein Kirchgänger und also was mich dann manchmal so ein bisschen, entsetzt, aber überrascht ist, dass Menschen offensichtlich das überhaupt nicht nötig haben, zu glauben oder irgendwie einen religiösen Hintergrund zu pflegen und trotzdem irgendwie ja, mit ihrer Situation klarkommen und sagen, ja, das ist jetzt halt so und das mache ich so. Und ja, auch wenn es um tödliche Erkrankungen geht.
Also meine Überzeugung ist, dass die Menschen schon an irgendetwas, glaube ich, denke, um zu leben, wird an irgendetwas geglaubt, jetzt ohne dass ich es bewerte, aber es wird halt wahrscheinlich, wenn es der Glaube ist an Erfolg oder an Gesundheit oder an die eigene Kraft oder an, wie gesagt, Esoterik oder es gibt ja, man kann ja an so viel glauben oder an Geld oder an... also bloß der christliche Glaube ist ja so ein bisschen am Verschwinden aus, so aus der Gesellschaft, so etwas. Und Sie haben ja gesagt, dass das Krankenhaus ist ja ein Abbild der Gesellschaft, weil da jeder drin ist mit seiner Erkrankung. Mhm. Und soweit erkennen Sie das vielleicht, dass da so ein bisschen der Glaube so ein bisschen schwindet. So.
Ja, das... Oder was ich dann sehe, dass zum Beispiel Leute mit freikirchlichem Hintergrund, die strax andere extrem. Sozusagen. Ja. Die kommen mit einem ganz starken und festen Glauben da rein. Und es gibt ja auch da sehr gute Gespräche.
Ja, da muss ich jetzt sehr zurückhaltend sein mit Freikirchen aus dem persönlichen Grund. Da sind wir beim Radio, da sage ich jetzt nichts.
Okay.
Also sie haben jetzt eine Antwort gegeben, ja. Klar, die haben dann großes Interesse, ihren Glaube dann auch kundzutun. Ja. Also Pfarrer Wagner, was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer beruflichen Aufgabe?
Ja, natürlich, dass wir durch die voranschreitenden Impfungen bald die Pandemie so weit im Griff haben, dass die Menschen von außen wieder in die Klinik kommen dürfen, dass wir nicht mehr mit diesen Atemmasken unterwegs sein müssen, die wir ja auch bei den seelsorgerlichen Gesprächen immer tragen. Mhm. Die behindern nämlich die Kommunikation. Dass man sich Auge in Auge begegnen kann, nicht dauernd auf Abstand achten muss, dass man jemand auch die Hand halten kann oder zum Segen auflegen kann und so wieder menschliche Nähe wirklich möglich wird.
Ja.
Das wäre jetzt mal mein dringendster Wunsch.
Ja. Ja. Kann man verstehen, ja. Wir haben zum Schluss uns überlegt, ob wir uns ein Bibelwort suchen, das wir noch kurz sprechen, und da habe ich mir auch ein bisschen was gewünscht, und würde ich Sie bitten, das zu zitieren, das Sie sich auch ausgesucht haben.
Ja, das ist ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia 17,14. Da sagt der Prophet: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Mhm. Und ich finde dieses Wort deshalb so ansprechend, weil für mich zum Ausdruck kommt, Heilung ist eigentlich mehr, als gesundheitlich wieder auf den Damm zu kommen.
Als das Fehlen von Erkrankung.
Genau, ja. Heilung heißt für mich an Leib und Seele gesund werden, mit sich identisch werden, mit seinem Leben im Reinen sein. Und von daher gibt es Menschen, die sind zwar äußerlich gesund, also haben keine akute Erkrankung, aber mit sich selbst und der Welt nicht im Reinen, und so sind sie im Grunde eigentlich nicht heil.
Ja.
Und umgekehrt gibt es Menschen, die sind krank, zum Teil schwer krank, vielleicht sogar sterbenskrank, aber sie haben ein Ja zu ihrem Leben und deshalb sind sie heil. Mhm. Ja. Ich persönlich denke, Menschen können heil an Leib und Seele werden, wenn sie ihr Leben im Licht der Liebe Gottes sehen können. Mhm. Wenn sie sich selbst und ihr Leben in der Rückschau immer wieder bejahen und dankbar aus Gottes Hand nehmen können.
Ja, finde ich jetzt auch einen interessanten Aspekt vom Heilsein. Das interessiert mich auch. Also im Grunde kann ein krebskranker Mensch kann in Anführungszeichen heiler sein als jemand, der keine körperliche Erkrankung hat oder so. Also,
ja, das denke ich immer.
Und Sie haben mir vorhin verraten, Sie haben noch ein Gedicht mitgebracht.
Ja, also es ist ein Gedicht, was auf einer Trauerkarte war, dass das katholische Dekanat vor einigen Wochen herumgeschickt hat, als der katholische Priester Achim Zerrer hier mit 51 Jahren durch einen plötzlichen Herzstillstand tragischerweise gestorben ist. Ein Gedicht von auch von einem katholischen Priester, ja. Andreas Knapp heißt er. Und das, finde ich, passt zu diesem Gedanken von Heilsein. Ja. Und das möchte ich jetzt einfach gerne zum Schluss vielleicht vorlesen. Es heißt Vesper. Und Vesper kommt ja von lateinisch Vespera, Abend bzw. Abendzeit, und meint eigentlich das Abendgebet in der katholischen Stundenliturgie. Also es heißt so: Was du heute gesehen hast, überschau es noch einmal im wärmenden Abendlicht. Nichts Gelebtes geht verloren. Immer nimmst du innen alles erinnert mit dir. Perfektion und Erfolg mögen dein Tagwerk beenden, doch nur der Dank vollendet alles. Selbst was missglückt ist und zerbrochen, wird im liebevollen Rückblick noch verwandelt und versöhnt. Und in der Abenddämmerung des Sterbens zählt am Ende nur, ob du dein Leben ganz im Licht der Liebe sehen kannst.
Danke, Pfarrer Wagner, für das gute Interview, und es hat mich gefreut, dass Sie gekommen sind heute Abend, und wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Berufs- und Lebensweg. Dankeschön.
Ja, bedanke mich auch sehr für die Gelegenheit.
Sehr gerne.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.